vorletzten Sonntag, das verhärtete Herz, wenn Wunder nicht geschehen. Und wir sind heute im dritten Teil. Und ich möchte kurz beten. Vater, wir beten, dass du uns jetzt ankommen lässt. Mach unsere Herzen weit. Wir wollen mit dem Herz hören und nicht mit dem Kopf. Vater, lass uns hier nicht sein, dass wir uns einfach nur noch mehr Wissen aneignen, noch mehr Methoden aneignen, die in uns verrotten und verfaulen und überhaupt nichts bewirken. Jesus, lass uns mit dem Herzen hören, mit dem Herzen verstehen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das Wort teilst, dass es schärfer schneidet als ein zweischneidiges Schwert, dass es Geistliches von Seelischem trennt, dass es Wahrheit in uns hervorbringt, dass es Betroffenheit hervorruft. Herr, dass du uns hineinführst in das Christsein, das du eigentlich von Anfang an für uns vorbereitet hast. Dass wir sagen können, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wir sind müde, Jesus, von Worten, von der neuesten Lehre, von den neuesten Methoden, von den neuesten Moves und Bewegungen, um doch nicht zu sehen, Vater, was wir in der Bibel lesen. Wir sind müde davon zu hören, was in der dritten Welt passiert oder in irgendwelchen fernen Ländern. Vater, wir wollen nicht mehr damit zufrieden sein, das zu hören, einen Gänseschauer über den Rücken zu kriegen und es damit gut sein zu lassen. Wir wollen erleben, dass hier mitten in unserem atheistischen Deutschland blinde Augen aufgehen, wirklich verkrüppelte Menschen aus den Rollstühlen aufstehen, Vater, dass AIDS und Krebs und Dinge, auf denen das Stigma der Unheilbarkeit steht, Vater, dass diese Dinge hinweggetan werden. Jesus, nichts weniger verheißt dein Wort. Und wir wollen nicht mehr zufrieden sein. Wir wollen nicht mehr zufrieden sein, davon nur zu hören, Jesus. Deinem Namen beten wir. Amen. Wir haben bisher in dieser Serie über das harte Herz gesprochen und wir haben gelernt, dass das harte Herz nichts mit Rebellion gegen Gott zu tun hat unbedingt oder mit einer schweren Schuld gegenüber Gott, sondern dass Jesus das harte Herz sehr oft in Beziehung bringt mit geistlicher Trägheit, geistlicher Gleichgültigkeit, schlichtweg der Unfähigkeit, wirklich glauben zu können. Wir haben als Referenzvers, ich möchte ihn jetzt nicht nochmal aufrufen, aber wir hatten diese Stelle, als Jesus die Jünger über den See schickt mit dem Boot, er bleibt zurück und es kommt ein schwerer Wind auf, sie haben immens schwer zu rudern. Und in der Nacht geht Jesus über den See. Und das Interessante in diesem Vers ist, dass es heißt, er schickte sich an ihnen vorbeizugehen. Das sind diese kleinen Dinge, die wir oft überlesen. Die Jünger flippen aus im Boot, schreien. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Er kommt ins Boot, der Sturm lässt nach. Und das heißt, und sie entsetzten sich über die Maßen. Und dann kommt dieser Satz, denn sie waren um nichts verständiger geworden über das Brotwunder, denn ihre Herzen waren verhärtet. So, was uns diese Geschichte lehren soll, ist, einige Stunden vorher hatten die Jünger ein unglaubliches Wunder erlebt, wie Jesus Brot und Fische vermehrt für wahrscheinlich mehr als 15.000 Menschen. Sie erleben, wie Jesus Herr ist über die Materie, wie er die Materie beherrscht, wie physikalische Grenzen außer Kraft gesetzt werden. Einige Wochen vorher wurden sie von Jesus selber ausgesandt und Jesus sagte, ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Nichts wird euch schaden. Sie kommen voller Begeisterung zurück und sagen, Jesus, selbst die Dämonen waren uns untertan deinem Namen. Und jetzt auf diesem See sind sie nicht fähig, diesem Sturm zu gebieten. Sie entsetzen sich darüber, dass sie Jesus auf dem Wasser sehen. Und der Kommentar ist, ihre Herzen sind verhärtet. Das, was geschehen ist, hat ihr Herz nicht wirklich berührt. Und daraus können wir ableiten, dass ein verhärtetes Herz eine Kondition ist, mit der wir hier in der modernen Christenheit zu tun haben. Ich glaube, besonders hier in unserem Land. Als charismatisch orientierte Christen glauben wir von ganzem Herzen, dass Gott heute noch genauso Wunder wirken möchte wie zur Zeit der Apostel und zur Zeit der Propheten. Kann mir irgendjemand assistieren? Ich weiß nicht, da ist also, ja, ich friere hier schon die ganze Zeit. Ich lese einfach mal weiter. In Johannes 14, 12 sagt Jesus, und ich habe diesen Vers immer und immer und immer wieder für euch gebracht, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Kannst du das mal für dich nochmal selber leise lesen und da einsetzen, ich werde dieselben und größere Dinge tun als Jesus, denn er ist beim Vater. Und das mal auf dich wirken lassen. Ich werde dieselben und größere Dinge tun. Und dann hör mal, was in dir passiert. Hör mal aufrichtig hinein, was in dir passiert, wenn du ehrlich bist. Und dann wirst du spüren, dass das nicht der Realität entspricht, dass das zwar leicht über die Lippen geht, aber dass da in uns ein Gebirge ist. Wir bemerken eins, wenn es um eine Situation geht, in der wir Glauben hervorbringen müssen, der über unseren Verstand hinausgeht, versagen wir. Entweder beschränken wir uns auf unsere menschlichen Ressourcen, das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, wir gehen dann versuchen, um das Hindernis herumzugehen, anstatt mitten hindurchzugehen. Oder wir beten vielleicht, geh mir aus dem Weg, aber im Herzen haben wir keinen Glauben, dass es wirklich so sein wird. Wir haben keine innere Vollmacht. Und das ist das, was Jesus den Jüngern auch vorwirft. Auch später, als er sie auf dem Berg hat, er kommt runter und da unten sind die Jünger, sie können den Dämon nicht austreiben und sie fragen, warum. Jesus sagt, A, wegen eures Kleinglaubens, B, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Sondern hier spricht Jesus nicht von Beten und Fasten als ein Alarmfasten, Alarmgebet, sondern Jesus redet eigentlich, er sagt ihnen, ihr habt keinen Lebensstil des Betens und Fastens. Und er redet auch nicht hier in den letzten vielleicht 1,5 Jahren, sondern er sagt, ihr habt generell keinen Lebensstil des Betens und Fastens. Und deshalb konntet ihr es nicht. Und die Bibel beschreibt dieses Dilemma bei den Jüngern als ein hartes Herz. Und darüber haben wir uns in den letzten 2 Predigten, werden uns heute und vielleicht noch nächsten Sonntag mit beschäftigen. Wie kommt ein hartes Herz zustande und wie können wir das harte Herz in uns überwinden? Wie können wir es schaffen, es vor Gott zu positionieren, dass es weich wird? Ich möchte noch einmal uns ein Verständnis geben. Mit Herz meint die Bibel den Sitz unseres wahren und tatsächlichen Menschens. Mit dem Herz meint die Bibel den Sitz unseres wahren und tatsächlichen Menschens. Sie meint den Menschen, der wir im Innersten, tief in uns wirklich sind. Und neben diesem Menschen gibt es den Menschen, den wir anderen Menschen gerne zeigen. Das ist der sonntags in der Gemeinde strahlt, die Hände erhebt, Halleluja, der laut Amen sagt, wenn der Prediger sagt, sag mal Amen, sag dies, sag das, tu dies, tu das. Aber dieser Mensch unterscheidet sich ganz, ganz stark von dem, was wir tief in uns wirklich sind. Ich möchte euch das an einem Vers zeigen. Könnte mal irgendjemand mal vielleicht die Batterie erneuern? Egon, haben wir Batterien hier? Ich habe den Eindruck, dass hier die Batterie wahrscheinlich geschrottet ist. Ihr kennt die Geschichte. Herr, sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Das war dieser äußere Mensch, nicht der Herzensmensch. Der Mensch, der wir gerne sein möchten. Petrus wäre das so gerne gewesen. Ich möchte mit dir in den Tod gehen. Ich möchte ins Gefängnis gehen. Und da war bestimmt auch eine Sehnsucht von Petrus, dass Jesus ihm auf die Schulter klopft und sagt, Petrus, wow, ich bin so beeindruckt von dir. Ja, Jesus, du hast doch allen Grund dafür. An mir hast du was. Aber Jesus guckt in die Realität hinein. Und er sagt, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen und geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Das ist dieses Dilemma Kopfglaube kontra Herzensglaube. Petrus war kein übler, derber Lügner. Ja? Er hat es eigentlich wirklich so gemeint. Das Dilemma war, dass er sich gar nicht mal bewusst war, welches Potenzial an Versagen in ihm war. Und genauso läuft das bei uns ab. Wir bekennen, dass wir für Kranke beten sollten. Wir bekennen, dass wenn ein Problem da ist, dass wir beten können. Wir bekennen, dass wenn es regnet, dass wir auch Gott bitten können, dass gutes Wetter kommt. Aber wenn es drauf ankommt, dann funktionieren wir wie Petrus. Und dann ist sehr wenig von dieser Realität vorhanden. Was sich also ändern muss, ist unser Herz, sprich der innere Mensch. Und dieser Mensch muss in Übereinklang kommen mit dem, was Gott versprochen hat, was seine Absichten sind. Und das Schöne ist, dass Jesus diesen Prozess in diesem Vers auch beschreibt. Dann aber sagt Jesus: Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchzusieben können wie den Weizen. Und jetzt kommt diese großartige Verheißung. Und die gilt für dich und für mich genauso. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört oder du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist trostvoll. Jesus beschreibt hier eines: Die Transformation unseres Herzens, unseres inneren Menschen, ist ein Prozess. Ja. Wir werden uns nicht verändern, dass wir das heute Abend wieder hören und dann sind wir die Helden, die rausgehen. Aber ich hoffe, dass es euer Herz schneidet, auch schon die letzten Male geschnitten hat, dass da eine Wunde ist, die permanent tröpfelt, die euch keine Ruhe mehr lässt. Und dass es euch in einen Prozess der Veränderung hineinführt. Wir werden die Thematik der Erneuerung unseres Herzens mindestens in den nächsten 6 Monaten sehr intensiv hier in der Gemeinde haben. Weil ich glaube, dass es der Schlüssel ist zu einem Leben in Zeichen und Wundern. Und ich glaube, dass wir nicht unter diesem Leben berufen sind, sondern genau für dieses Leben. Und Jesus sagt: Ich habe für dich gebetet. Ja, Jesus hat auch für dich gebetet und für mich, Gott sei Dank. Und das Schöne ist, wenn du umkehrst, wenn du zurechtgekommen bist. So, da ist eine Phase, die Gott auch ganz genau vorhersieht in unserem Leben, wo wir zurechtkommen müssen, wo wir umkehren müssen. Und Gott bietet dir diese Umkehr an. Er initiiert Prozesse in deinem Leben, die dir helfen, umzukehren, dein Denken zu erneuern. Und einer dieser Prozesse sind die Niederlagen, die du erlebst, wenn du vielleicht für jemanden oder für eine Sache betest und es passiert eben nichts. Und du versagst. Und das ist kein Grund, dann alles in die Ecke zu werfen, sondern es ist genau der Grund zu fragen, warum geht es nicht? Und dann die Ohren zu spitzen und zu warten, was Gott sagt und zu tun, was Gott sagt. Und darüber werden wir heute ein bisschen mehr hören. Und es geht um nichts weniger, als in diese Vollmacht des Dienstes hineinzukommen. Ich persönlich weiß nicht, wie wir diese Welt noch erreichen wollen. Ich persönlich glaube nicht, dass es mit noch besser durchgestylten Gottesdiensten, noch mehr hippen Worship und hippen Predigern und vielleicht etwas weniger Predigt und noch mehr dieses seeker-sensitive Zeug. Ich denke, wir sollten kulturrelevant sein, das ist korrekt, aber manchmal habe ich das Gefühl, Leute sind, oder manche Gemeinden werden so kulturrelevant, dass sie für Gott irrelevant werden. Wir machen die Schwelle so niedrig, weil wir Angst haben, die Leute zu überfordern, dass wir die Leute am Schluss so runtertrainiert haben, dass sie gar nicht mehr fähig sind, feste Nahrung aufzunehmen. Und wir unterschätzen die Leute. Wir unterschätzen die Leute permanent. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen draußen, da ist ein sehr großer Hunger und B, es ist eine sehr große Fähigkeit da, sehr wohl, sehr viel zu verstehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir aus der Gemeinde kein Entertainment machen. Das ist nicht zu verwechseln. Wir sollten eine kulturelle Relevanz haben. Wir sollten nicht wie die letzten Idioten hier rumschäumen und rennen und spinnen und irrelevant sein. Aber es geht darum, dass wir auf der anderen Seite nicht das Wort Gottes so zusammenstauchen. Manchmal, wenn ich dann so erzähle über unsere Gemeinde in bestimmten Kreisen, ja was, bei euch geht eine Predigt wirklich über 50 Minuten, sage ich ja, manchmal sogar 70 Minuten. Das ist dann für bestimmte Leute vollkommen unfassbar. Sie glauben nicht, dass es Menschen gibt, die 60 Minuten einer Predigt folgen können. Dann denke ich immer, wo bin ich denn hier? Ich möchte euch nochmal mitnehmen, dass wir schauen, wie wird unser Herz geprägt. In Matthäus 6, 21, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist dein Schatz, das sind die Gedanken, die du denkst. Das ist das, wo es dich hinzieht, ohne dass du dich anstrengen musst, gedanklich. Wenn du ein Problem siehst oder es taucht ein Problem vor dir auf, wo geht dein erster Gedanke hin? Das ist das, wo dein Schatz ist. Und wenn dein erster Gedanke dahin geht, wie viel Geld habe ich noch auf dem Konto, wer könnte mir hier helfen, was für Ressourcen stehen mir zur Verfügung, wie komme ich am besten um das Hindernis rum, dann ist dein Schatz genau da. Aber wenn dein erster Gedanke ist, Gott wird mir helfen, ich weiß es, dann ist dein Schatz beim Herrn. Und das zweite ist, achtet darauf, sagt Jesus interessanterweise mehrfach, wie ihr zuhört. Achte darauf, wie ihr zuhört und was ihr zuhört. Zum einen ist es die Frage, wie hörst du hier heute Abend? Wie hörst du generell, wenn Gottes Wort ist? Hast du nur nach außen so einen interessierten Blick drauf? Also ich kann das auch gut machen, so interessiert gucken, in Wirklichkeit schlafe ich. So. Aber der Fakt ist, was du hörst und was du siehst, beeinflusst dein Herz. Was wirklich dein und mein Leben steuert, ist unser Unterbewusstsein und nicht so sehr der Verstand oder das, was wir theoretisch im Kopf wissen. Und deswegen ist es wichtig, was hören wir, wem hören wir zu? Und es ist wichtig, sich mal zu fragen, wo ist mein Schatz? Wo sind meine Neigungen? Wo sind meine Ängste? Wo sind meine Hoffnungen? Der Schatz ist unter anderem auch all das Wissen und die Erfahrungen, die dich am meisten geprägt haben in deinem Leben. Das ist das, wo es dich sofort hinzieht. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir alle haben jahrzehntelang gehört, gelernt und erlebt, dass es gewisse Krankheiten gibt, auf denen das Label unheilbar steht. Oder die nur sehr, sehr schwer zu kurieren sind, medizinisch. So, wir haben das vielleicht 20, 30, 40 oder 50 Jahre lang immer wieder gehört, gelesen, erfahren und gesehen. Wir haben gelernt, dass es physikalische Gesetze gibt, die scheinbar nicht gebrochen und nicht umgangen werden können, unser Leben lang. Ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt, als Jesus die Fischer, seine Jungs ins Boot treiben muss. Warum musst du es ins Boot treiben? Die Jungs sind am See aufgewachsen. Die haben gewusst, da kommt ein Sturm auf. Hey Jesus, es ist jetzt keine gute Zeit, mit dem Boot ans andere Ufer zu fahren, aber Jesus treibt sie ins Boot. Ganz genau deshalb, weil er wusste, ich weiß Jungs, ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt. Aber ich möchte, dass ihr euren Glauben einsetzt, genau dieses Hindernis zu überwinden. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihre Kraft eingesetzt und gerudert. Das, was sie immer gemacht haben, haben sie getan. Aber diese Fakten, wie bei den Jüngern auch, prägen sich so tief in unser Unterbewusstsein ein, dass sie zum Schatz werden, wo unser Herz sofort hinspringt, wenn die Krise kommt. Und dann stehst du vor dem Kranken und du hast noch den Mut, die Hände aufzulegen und du betest auch das Gebet, das sich gehört. Du hast vielleicht auch dein Ölfläschchen dabei und leerst das aus. Aber dein Herz steht Lichtjahre weit von deiner Handlung entfernt. Und es kommt auf das Herz an. Wenn das Herz nicht glaubt, dann passiert nichts. Das ist genau das, was den Jüngern passiert ist, warum sie den Dämon nicht austreiben konnten. Jesus sagt, wegen eures kleinen Glaubens. Was ist passiert? Wir haben über Jahrzehnte unser Herz mit bestimmten Informationen gefüttert und so geprägt, und wir tun es heute immer noch durch Nachrichten, TV, Zeitungen, Fernsehen, Erzählungen, Erfahrungen. Und hier kommt nochmal diese Frage, wo Jesus sagt, sehe zu, wie ihr zuhört. Deine Augen und deine Ohren sind die Zufahrtswege schlechthin in dein Herz hinein. Deine Augen und deine Ohren sind die Zufahrtswege in dein Herz hinein. Das, was du heute bist, ist über Jahre durch deine Augen und Ohren in dich hineingekommen. Nirgendwo anders. Deswegen sagt Jesus, seht zu, wie ihr zuhört. Können wir mal die nächste Folie haben? Frag dich mal selber, welche Informationen kommen mit welcher Intensität in deinem Herzen an? Auf der linken Seite haben wir göttlich geprägte Informationen. Was sagt das Wort Gottes? Was erfährst du, während du anbetest? Was erfährst du, wenn du persönlich mit Gott sprichst, also betest? Was erfährst du aus einer Predigt, aus der Verkündigung des Wortes Gottes? Wie stark beeinflusst diese linke Seite dein Herz? Und jetzt kommt die rechte Seite. Wie stark beeinflusst die rechte Seite dein Herz? Die Sorgen des täglichen Lebens und des Alltags. Wie viel Zeit verbringst du auf der Sorgenseite? Wo du grübelst, nachdenkst, bedenkst, betrachtest, wieder und wieder und wieder. Wie stark sind es Ängste vor dem, was in der Zukunft passieren könnte? Kriegsängste, Katastrophenängste. Ärger, Wut und Zorn, der in dir ist, der in bestimmten Situationen sofort hochkommt. Wie stark sind es die Nachrichten, die du tagtäglich dir reinziehst und die dir bestimmte Informationen geben? Und die Frage ist, wie stark prägen diese Dinge dein Herz und damit das, was im entscheidenden Moment, wenn die Krise kommt, an Entscheidung aus dir herausfließt, an Haltung aus dir herauskommt. Macht das Sinn für euch, was ich hier sage? Diese Fakten prägen unser Unterbewusstsein oder auch das Herz. Und denkt man nochmal an die Jünger auf dem See. Es war nicht Sünde. Es war nicht, dass sie Gedanken des Ehebruchs, der Gier, des Geizes, des Diebstahls hatten, die sie da in Not brachten. Das, was sie auf dem See in Not brachte, war ihre Lebenserfahrung als Fischer. Hey, Lebenserfahrung ist doch nichts Sündiges. Zu wissen, wenn die Wolke so sich färbt und der Wind von da kommt, dass ein Sturm kommt, das ist doch keine Sünde. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch sogar was Tolles. Aber interessanterweise, das ist das Paradox, mit dem wir zu kämpfen haben. Genau dieses Wissen war den Jüngern im Weg, nämlich das zu tun, wozu sie eigentlich die Vollmacht hatten. Das zu tun, wozu sie Jesus eigentlich mich genau deshalb in das Boot hineingeschoben hatte. Jesus wusste, was kommt. Ich meine, die sagen können, hey Jungs, wir warten mal, wir machen uns hier gemütlich oben, kuscheln ein bisschen auf dem Berg, ne, bauen uns ein kleines Laubhüttchen, rösten ein paar Fische und dann lassen wir den Sturm vorbeiziehen. Wir haben ja Zeit, Jungs. Aber er schiebt sie ins Boot hinein. Weil er will, dass sie lernen, gegen ihr Herz, das falsche, das harte Herz, zu handeln. Und sie fallen volle Kanne durch in diesem Test. Das hat sie nicht disqualifiziert, Gott sei Dank. Auch wenn wir durchfallen, disqualifiziert uns das nicht. Es ist eher eine Art Schule. Und das ist das Wichtige, dass wenn wir durchfallen, dass wir daraus wirklich etwas lernen. Dass wir die richtigen Schlüsse ziehen. Dass wir sagen, ich möchte mein Herz mit aller Kraft erneuern. Ich möchte nicht, dass das wieder und wieder passiert. Ich möchte die richtige Tür finden. Viele Leute bleiben in der Niederlage liegen. Oh, das passiert ja doch, es hat ja doch keinen Zweck. Aber Jesus hat gesagt, ich habe für dich gebetet. Und deswegen ist es so wichtig, ein erneuertes Herz zu haben. Nochmal, was sagt dir dein Herz, wenn du für einen Schwerkranken beten möchtest? Wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen. Vor unseren Augen tauchen dann Geschichten auf, die wir gehört haben über diese Krankheit. Es fallen uns Artikel ein, die wir gelesen haben über diese Krankheit. Es fallen uns TV-Interviews ein, die ganzen Arztserien, die wir angeglotzt haben, Bekannte, die wir vielleicht verloren haben und vor allen Dingen die Gebete, die wir selber schon gebetet haben, die ja gar nichts genützt haben. All das wird wie ein übermächtiges Gebirge vor uns stehen. Und dann sollst du beten. Hast du die Erfahrung schon gemacht? Amen. Ich oft genug. Und nochmal. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Der Schatz ist das, wo dein Herz automatisch hintendiert. Und in diesem Fall ist es oft der negative Erfahrungsschatz in den meisten von uns, wo unser Herz hintendiert. Freunde, das ist der Grund, warum wir Zeichen und Wunder nicht in diesem Ausmaß sehen, wie wir sie sehen könnten und sehen sollten. Es hat nichts mit Gott zu tun, nicht, dass Gott will. Es hat damit zu tun, dass wir unser Denken erneuern müssen. Gott wartet auf uns. Das Transportvehikel für Wunder ist Glauben. Daran wird sich nichts ändern. Das ist das, was wir in anderen Predigen schon oft genug gehört haben in diesem Jahr. Kannst du mal eins weitermachen? Ja. In Johannes 15,7 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Hier schreibt Jesus, beschreibt er das Gegenteil von dem, was wir konstant erleben. Er sagt, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, können wir bitten, was wir wollen, es wird geschehen. Und warum erleben wir das nicht? Die Antwort ist ganz einfach. Wir sind eher selten in ihm. Aber wir sind sehr oft außerhalb von ihm. Sein Wort ist sehr selten in uns, aber viele andere Wörter sind sehr oft in uns. Und das ist das Problem, warum wir beten und nicht empfangen. Sondern die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagt, sei mehr in mir und lass mein Wort mehr in dir sein. Und unter Wort dürfen wir nicht so stereotyp verstehen, ja, lies noch 10 Kapitel mehr Bibel und dann ist Jesus in dir, sondern ich rede hier von einer Beziehung. Eine Beziehung ist mehr als nur Stereotyp, Seiten runterlesen und gesagt, okay, Jesus, jetzt habe ich 10 Seiten gelesen und hopp, jetzt was? Eine Beziehung ist etwas, dass ich Umgang mit jemand habe, mit jemand spreche, mit jemandem rede, dass es mich in seine Nähe zieht. Das Wort Gottes aufzunehmen ist nicht nur Bibel lesen, das ist auch gute Bücher lesen, das ist vielleicht gute CDs anhören, sich positive, gute Dinge, die den Glauben aufbauen, nicht abbauen, anhören, das in mich reinlassen, was mich und meinen Glauben aufbaut. Das ist das, was Jesus meint, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben. Jesus sagt nichts weniger als, dann wird ein Glaube in euch sein, der euch ermöglicht, was immer ihr bittet, ihr auch bekommen werdet. So, das ist ein Preis, eindeutig ein Preis zu bezahlen. Und es geht hier nicht darum, um religiöse, fromme Selbsterfüllung. Es geht um die Frage, möchtest du durchbrechen? Oder bist du zufrieden damit, dass die großartigen Dinge weit, weit weg von dir geschehen Und dass vielleicht mal alle Vierteljahr irgend so ein Crack aus irgendeinem Erweckungsland kommt und dir seine Stories erzählt. Und allzu oft erzählen es diese Cracks dann auch nur die Stories von irgendjemandem, den sie wiederum gehört erzählen haben. Also es kommt dann aus der dritten Hand schon. Und wir rufen temperiert Amen, applaudieren temperiert und sind froh, dass doch wenigstens irgendwo in der Welt noch irgendwas passiert, was unsere Theologie verifiziert. Wow, war das ein toller Satz. Jetzt auf Deutsch. Jesus redet hier nicht von der relativ kurzen Zeit des Gottesdienstes, die wir mit ihm verbringen sollen. Es geht um die intensive Gemeinschaft, die so intensiv sein muss, wie wir intensiv Gemeinschaft mit der Welt haben. Deswegen habe ich vorhin so gefragt, was prägt dich denn am meisten? Krass ausgedrückt, wir geben der Welt und ihrer Stimme des Unglaubens und des Zweifels mehr Raum und mehr Zeit als der Stimme des Glaubens. Und das ist es, was unser Herz hart macht, kleingläubig macht. Die Problematik ist an dieser Sache, dass viele der Dinge, die unser Herz hart machen und uns negativ beeinflussen, für uns oft gar nicht unter dem Label negativ erscheinen oder als Sünde. Ich möchte nochmal das Beispiel Nachrichten aufgreifen. Das sind die Informationsmedien, die unser Denken formen. Niemand käme auf die Idee zu sagen, Nachrichten sind schlecht. Niemand käme auf die Idee zu sagen, Nachrichten sind unmoralisch. Aber ich möchte dich mal fragen, was passiert mit uns und mit unserem inneren Herzen, wenn wir mehrfach täglich die Nachrichten anhören, anschauen und lesen? Ne? Im Internet, in den Zeitungen, im Radio und im Fernsehen. Was passiert? Man glaubt's. Dein Unterbewusstsein wird beeinflusst. Es gibt ja in der Nachrichtenbranche einen Slogan, der heißt Bad News are good news. Nur die Bad News lassen sich richtig gut verkaufen. Nur mit den Bad News kriegst du garantiert deine Auflage verkauft. Also das heißt, das Nachrichtengeschäft lebt eigentlich davon, dass es eher negative Dinge verbreitet. So, was passiert, wenn wir permanent das Negative in uns hineinlassen? Wir werden negativ. Unser Denken wird negativ. Es ist auch interessant, das ist so ein kleiner Sidekick, aber ich weiß nicht, die wenigsten von euch wissen vielleicht, dass die meisten Nachrichten aus ganz wenigen Kanälen gespeist werden. Da gibt es Reuters, eine riesige, weltweit umspannende Nachrichtenagentur, und es gibt vielleicht noch eine oder zwei weitere Agenturen, die eigentlich weltweit all die anderen Nachrichtenstationen, Zeitungen mit ihren News versorgen. So müssen wir uns auch fragen, mit was werden wir eigentlich gefüttert? Ist das wirklich die Wahrheit oder objektiv, was man uns tagtäglich vorsetzt? Oder kann es nicht auch sein, dass uns auch so sukzessive eine Welt auch vorgegaukelt wird oder eine gewisse Weltordnung, an die wir auch unbewusst zu glauben beginnen? Wenn wir Nachrichten anschauen, passiert Folgendes. Zukunftsängste steigen. Furcht und Sorgen wachsen in uns. Bestimmte Ansichten verfestigen sich in unserem Herz, weil wir sie immer und immer wieder hören, zu Wahrheiten. Mir geht es oft so, was ich bei mir ganz besonders beobachte, ist Wut, Bitterkeit, Frustration, Ohnmacht und Hilflosigkeit wachsen in mir. Über die scheinbare Ungerechtigkeit, die ich sehe und gegen die man scheinbar gar nichts machen kann. Und wir beginnen mehr und mehr, dass das, was man uns sagt, die Wahrheit über die Welt da draußen ist. Und dazu kommen bestimmte Gegebenheiten, die wir dann einfach als gesetzt hinnehmen. Und da das täglich an uns reinkommt, in einer größeren Intensität als das Wort Gottes, beginnen genau diese Dinge unser Herz zu prägen. So, und jetzt möchte ich einfach mal frech die Frage stellen, Ist jemals jemand auf die Idee gekommen oder zu fragen, muss ich mir das in voller Breite jeden Tag antun? Und die Antwort ist dann oft, dass Leute sagen, ja, aber wir müssen doch wissen, was in der Welt los ist. Wir müssen doch wissen, was passiert. Wir können doch nicht einfach ignorant sein. Hör mal, du kannst doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich werde nachher noch eine interessante Story euch mal erzählen. Aber muss ich wirklich alles wissen oder muss ich es wissen, weil man es von mir erwartet? Oder ich frage mal andersrum, was bewirkt denn dieses Wissen in dir? Was hast du davon, wenn du hörst, dass in, was weiß ich, hinter Timbuktu eine Bank überfallen wurde und ausgeraubt wurde und 6 Leute wurden erschossen? Mal ganz ehrlich, außer dass du es weißt und sagst, ja, die Welt ist so schlecht, was hast du davon? Du kannst mitreden, okay, das ist super, und sich aufregen. Aber was hast du wirklich davon? Was hast du davon, wenn du hörst, dass wiederum ein politischer Skandal passiert ist und wiederum ein paar Millionen veruntreut wurden, außer dass du eine blinde Wut in dir kriegst? Die Frage ist wirklich, wäre es nicht mal dran, dass wir überlegen, was kommt in unseren Kopf rein und was nicht? Muss ich mir das volle Breite angucken? Kann ich nicht auch im Bereich der Nachrichten anfangen zu selektieren? Also ich bin langsam dazu übergegangen zu sagen, ich möchte nur noch, ich gucke mir im Internet kurz, da gibt es auch von den Nachrichtensendern die Homepages, ganz geschwind die Schlagzeilen an und bestimmte Dinge schaue ich mir überhaupt nicht mehr an. Weil ich merke, bei manchen Sachen rege ich mich so auf und das prägt mich so. Und ich möchte dann Hälse umdrehen, wünsche mir so eine richtige AK-47 und würde gerne mal irgendwo richtig aufräumen. Und dann denke ich mir, hey, ich bin doch Christ. So, aber ich glaube, dass das auch eine Masche ist, die der Feind Gottes gegen uns anwendet, beständig unseren Zorn anstacheln. Ich weiß nicht, ob ihr mal, also ich war früher ein großer Star Wars Fan, Luke Skywalker. Das war der dritte von den alten Filmen noch. Wie er da vor dem Imperator steht, und der Imperator hat sein Schwert da liegen und dann reizt er ihn. Und dann sagt er, schau mal da draußen, deine Flotte ist in den Hinterhalt geflogen. Und er sagt, ja, ich spüre, wie das Level deines Zornes steigt. Gib dich deinem Zorn hin. Wer hat es gesehen? Super. Ihr seht, manchmal kann man auch aus solchen Dingen geistliche, wertvolle Informationen rausziehen, mehr als aus den Nachrichten. Aber da konnte ich so mitfühlen, dachte, ja, es ist genau das. Du guckst die Nachrichten an, du wirst stinksauer und es kommen so Gedanken dir hoch und der Feind schiebt noch eins hinterher, noch eins hinterher und er freut sich total drauf, dass du voller Zorn, voller Wut und voller Hass bist. Und ich merke dann, wo Gott sagt, hör mal, anstatt jetzt dort Hass zu üben, bet lieber. Was für die? Jetzt muss ich aufpassen. Für den beten. Das ist dann wirklich, ne? Herr, ich würde lieber. Und dann merke ich eigentlich, das ist zwar jetzt lustig und wir lachen drüber, aber es ist eigentlich bitterer Ernst, weil es sind vollkommen andere Haltungen in uns. Und Gott kommt nicht durch, weil unser Herz verhärtet ist. Wenn wir ehrlich sind, wissen die meisten von uns mehr, was in der Welt los ist, wer in der Liga XYZ gerade auf welchem Platz ist, wie vielleicht die aktuelle Formel 1, Formel 3 und Formel 5 Rennliste aussieht und was gerade trendy und in ist. Wir wissen mehr über das Bescheid, als das, was im Wort Gottes steht oder was letzten Sonntag gepredigt wurde. Und dann wundern wir uns, wenn wir in die Krise hineinkommen, dass kein Glaube da ist. Dass plötzlich eine AK-47 im Kopf ist, eine Handgranate oder was weiß ich, Klinsmann oder Schumacher, ach der fährt ja nicht mehr, Alonso und weiß der Kuckuck, wie sie alle heißen. Von dir, du erzählst mir das immer montags. Und der Zweifel kommt hoch, mit dem wir uns in den letzten Wochen und Monaten gefüttert haben. Freunde, ihr müsst eins wissen, wir haben eine bestimmte Aufnahmekapazität im Kopf. Und wenn die voll ist, ist sie voll, dann geht nichts mehr weiter rein. Und der Feind Gottes wird alles dran setzen, diese Aufnahmekapazität mit Spam zuzumüllen, dass das, was Gott wirklich downloaden möchte in deinen Kopf, nicht mehr reinpasst. Kannst du mal die nächste Folie machen? Nochmal. Achtet nun darauf, wie ihr zuhört, was ihr zuhört. Und das Zweite, Tod und Leben steht in der Zunge, in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Ich möchte dich fragen, wer ist zum Beispiel dein Umgang? Wer sind deine Freunde? Wer sind die Menschen, denen du am meisten zuhörst? Denk mal kurz nach, 30 Sekunden. Wer sind deine Freunde? Wer sind die Menschen, denen du am meisten zuhörst? Was sie sind es, die dein Herz und dein Denken ebenfalls beeinflussen. Achtet nun darauf, wie, oder man könnte auch sagen, wem ihr zuhört. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die beständig nur Negatives reden. Und die alles nur negativ sehen. Und wir hören ihnen zu und wir wundern uns, dass wir von ihnen weggehen und haben so irgendwie so eine Schwere auf uns. Dann gibt es wieder andere Menschen, deren Hauptgesprächsthema ist permanent Krankheit. Ihre Krankheit, die Krankheit anderer und wie schlimm und wie toll und wie grauenvoll und wie schön und wie herrlich und ringsherum. Dann gibt es Menschen, die im Selbstmitleid leben wollen. Das einzige Gesprächsthema kreist um sie und um ihre unendlichen Nöte. Dann gibt es Menschen, die sind bitter gegen andere und äußern das dauernd und du hörst ihnen zu. Da gibt es Menschen, die leben in Unvergebenheit gegenüber anderen, die bei anderen nur immer den Splitter in ihrem Auge sehen und die permanent nur über andere reden können. Du hörst ihnen zu. Da gibt es Menschen, die dich niemals ermutigen, wenn du mit ihnen zusammen bist, aber die beständig von dir nehmen. Und es gibt Menschen, die dich niemals positiv kritisieren. Hör genau hin. Menschen, die dich niemals positiv kritisieren und die dir nur schön nach dem Ohr reden. Die dir nur schön nach deinem Ohr reden. Das sind unsere liebsten Freunde. Aber das sind eigentlich deine größten Feinde. Wenn dich nie jemals kritisiert, in deiner nächsten Umgebung vielleicht, dann geht es dir sehr schlecht. Du nur Ja-Sager um dich hast. Leute, die dauernd nur abnicken. Das ist auch etwas sehr, sehr Gefährliches und beeinflusst dein Herz. Solcher Umgang beeinträchtigt dein Herz, formt dein Unterbewusstsein zum Negativen, zum Unglauben. Und obwohl du mit dem Kopf völlig anders denkst, ist dein Herz ganz woanders. Noch eine Sache, die unser Herz hart und steinern macht, dass es Wunder nicht empfangen kann. Machen wir eins weiter, irgendwie sind wir jetzt falsch. Zurück. Also muss, guck mal, ist Markus 6,3. Haben wir? Markus 6,3 haben wir nicht. Okay, dann geht zurück. Auf den letzten Vers noch. So lassen wir das. Ich lese es einfach, Markus 6,3. Ist es nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria, der Bruder Jakobs, Josefs und Judas? Und leben nicht seine Schwestern alle bei uns? Und sie alle ärgerten sich über ihn. Da sprach Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie. Deshalb konnte er dort überhaupt kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und zog weiter. Leute, es gibt Schwätzer, aufgeblasene Gestalten. Und die brauchen wir nicht ehren. Ja, darüber brauchen wir nicht reden. Aber Jesus ging seinen Ruf voraus. Taten bezeugten, was er war. Und es gibt in unserem Leben Menschen, deren Leben bezeugt etwas. Und wir hören ihnen nicht zu, weil wir sie gut kennen. Da hat vielleicht jemand einen prophetischen Eindruck für dich in deiner Gemeinde und du glaubst es nicht, weil du den ja schon so lange kennst, den Typ. Ich predige zu vielen von euch vielleicht schon seit 10 Jahren. Ah ja, ist der Uwe halt. Wir kennen ja den Uwe, gell? So, ah ja, ne? Ist halt der Uwe, ne? Und du gehst an was vorbei, was Gott dir geben möchte. Ich sage, das ist nicht wegen mir, sondern da beziehe ich mich ja genauso ein. Mir geht es doch genauso. Vielleicht kommt jemand von euch zu mir, den ich schon 10 Jahre kenne. Und ich sage, ah ja, es ist halt Klaus Bärbel, ne? Lass nicht zu, dass Unglaube und Stolz dein Herz blockieren, etwas anzunehmen von jemandem, wo du glaubst, naja, was will der mir schon sagen? Oder den kenne ich doch schon so lange. Wie soll Gott zu dem denn reden für mich? Sondern hab auch da neu ein Herz, ein feines Herz zu hören, wann Gott zu dir spricht und nicht zu gucken, durch wen er spricht, sondern vielmehr das zu prüfen, was sagt Gott eigentlich zu mir und nicht durch wen. So, ich fasse zusammen, was unser Herz verhärtet und den kindlichen Glauben tötet, sind nicht oft die schweren Sünden, sondern jene Sachen, von denen es im Hohen Lied heißt, fangt uns die kleinen Füchse, denn sie verderben den Weinberg. Hohes Lied, Kapitel 2, 15. Fangt uns die kleinen Füchse, denn sie verderben den Weinberg. Es sind die Haltungen, die täglich auf uns einprasseln. Es sind Annahmen, die wir als gegeben annehmen. Es sind Dinge, die wir von klein auf an gelernt haben, die wir als Wahrheit akzeptiert und angenommen haben und bis heute noch annehmen und die wie ein schleichendes Gift unser Herz verändern und unser Herz unfähig macht zu glauben. Das Schlimme ist, es sieht oft sogar gut aus. Viele Dinge, die uns lähmen, die unser Herz hart machen, sehen nach außen hin gut aus. Sind vernünftig. Aber es gibt diesen Spruch, das Gute ist der Feind des Besten. Jetzt kannst du mal weitermachen. Paulus gibt uns einen interessanten Rat im 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich und mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören, und alles Hohe, das sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam gegen Christus. Erneuert euch aber im Geiste eures Gemütes. Freunde, der Kampf um unser Herz und der Kampf, ob wir glauben können oder nicht, findet zwischen deinen Ohren statt. Nirgendwo anders. Dort ist der Sitz unseres Herzens. Unser Herz ist nicht hier, es ist da. Das Herz, von dem die Bibel redet. Es ist die Welt unserer Gedanken und wer sie letzten Endes kontrolliert und was dort hineinkommt und nicht hineinkommt. Das ist es, was entscheidet, ob du ein hartes oder weiches Herz hast, ob Zeichen und Wunder geschehen oder nicht geschehen. Paulus spricht in diesem Vers von den Vernunftschlüssen. Das griechische Wort ist Logismo, Logik. Wir haben so diesen Spruch, aber das ist doch nicht logisch, ne? Es ist nicht logisch, dass man übers Wasser läuft. Es ist nicht logisch, dass ein Toter aufersteht. Es ist nicht logisch, dass man Brot vermehrt. Es ist vollkommen gegen jede bekannte Logik. Und Paulus bezeichnet das hier als etwas, das zum Teil zerstört werden muss. Ich rede nicht davon, dass wir dumme Neandertaler werden, aber wir müssen neu überlegen. Der Punkt ist, was Paulus sagt, alles, was sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes. Darum geht es. Was erhebt sich gegen Gott? Das ist ganz einfach zu beantworten. Wenn da vielleicht eine Not ist und du solltest dafür beten und ein Wunder erwarten und der Gedanke kommt hoch und sagt, ja, aber du, das ist physikalisch unmöglich, da kann man nichts machen, dann erhebt sich hier ein Gedanke gegen Gott. Und das ist der Gedanke, wo du rausfinden musst, wo kommt der eigentlich her? Was ernährt denn diesen Gedanken in mir? Und wie kann ich diesen Gedanken loswerden, dass in Zukunft nicht ein solcher Gedanke in mir hochkommt, sondern sofort, jawohl, das Wort Gottes bestätigt das auch. Freunde, damit nähern wir uns einen Bereich, wo viele von uns trocken schlucken. Das ist das, was Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen kindisch und kindlich. Darüber werde ich auch noch predigen, irgendwann nächstes Jahr. Das Thema entwickle ich gerade. Was ist der Unterschied zwischen kindisch und kindlich? Aber Jesus sagt uns, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und das ist das, wo Leute die Nase rümpfen über dich. Unser Rabbi, der Rabbi Mendelssohn, hat mir ja auch erzählt, dass die Leute aus der reformierten Synagoge hier in Karlsruhe sagen zu ihm, dein Glaube ist doch naiv, weil er an Gott glaubt. Glaubt, dass Gott Wunder tun kann. Glaubt, dass Gott eingreifen kann. Das ist interessant. Das Thema hast du überall. Aber Gott sucht den naiven Glauben. Was für die Welt Torheit ist, das ist das, was Gott ehrenvoll ansieht. Freunde, und der Weg für uns ist, dass wir nach unten gehen. Dass wir in vielen Bereichen wieder kindlich werden. Ein kindliches Herz uns zurückerobern und den Schutt und den Müll, der sich angesammelt hat, hinausschieben. Und das ist völlig klar, das ist ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen, denn der Dreck ist nicht von heute auf morgen in dich reingekommen. Aber wir können anfangen, unser Herz zu erneuern. Das ist das, wofür wir aufgefordert werden. Erneuert euch aber im Geist eures Gemütes. Dein Geist, der ist neu. Aber Paulus sagt, dein Gemüt, deine Seele, das, was da drin ist, diese Geisteshaltung musst du erneuern. Du brauchst ein erneuertes Denken. Und das ist das, was Paulus sagt, es ist ein Kampf. Er ist nicht fleischlich, sondern er ist geistlich. Und wir haben die Waffen dafür. Das Wort Gottes. In jeder Form. Die Frage ist, wie intensiv setzen wir uns ihm aus und wie viel nehmen wir vielleicht von den anderen Dingen, die wir in uns reinlassen, weg und positionieren uns mehr und unser Herz vor dem Wort Gottes. Wie zerstört man einen Gedanken? Durch einen neuen Gedanken, einen guten Gedanken. Das ist ganz einfach. Wie zerstörst du den Gedanken, der dir sagt, Krebs ist unheilbar, kann man auch nicht durch Gebet heilen? Dadurch, indem du dein Denken hier erneuerst. Und das ist etwas, das etwas Zeit braucht. Wo ich anfange, Gott zu suchen. Wo ich anfange zu graben. Wo ich anfange und sage, ich lasse mich nicht mehr zurückweisen, ich lasse mich nicht mehr zurückstoßen. Freunde, wir haben in unserer Gemeinde diverse Krankheiten, die unter dieses Label fallen. Ich gebe mich damit nicht mehr zufrieden. Nicht mehr. Und ich hab zum Herrn gesagt, ich werde nicht eher ruhen, als bis diese Leute geheilt sind. Das ist mein Job und das ist euer Job. Aber es ist ein Kampf. Und seitdem ich das gesagt habe vor einigen Monaten, da ist ein Orkan im Gange. Ich möchte manchmal davonlaufen. Aber das zeigt, wo dir der Wind ins Gesicht bläst, da ist es richtig. Und das hat der David Pierce letzten Sonntag gesagt, die Bullen, die stecken ihren Kopf in den Wind. Ne, das ist gut so, das sollten wir tun. Wenn du glaubst, weiterhin netten, unterhaltsamen oder informativen Dingen zuhören zu müssen, was nicht unbedingt böse ist, aber dein Herz hart macht, dann wunder dich, dass du keine Vollmacht mehr hast oder noch nie gehabt hast. Aber wenn du es wagst, dein Denken zu verändern, indem du über einen langen Zeitraum mit viel Einsatz dein Denken neu aufbaust, dann wirst du erleben, dass etwas Dramatisches in dich hineinkommt, nämlich Vollmacht. Und noch einmal, das Reich Gottes wird sich nicht durch noch etwas mehr Lehre, noch tollere Predigten manifestieren, sondern ich glaube, dass wir zurückkommen zur Kraft des apostolischen Lebens. Das ist klare Lehre, das ist Werke der Liebe, Taten der Liebe, aber auch Taten der Macht und Vollmacht. Noch einmal, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was immer ihr wollt. Wir brauchen mehr von Jesus und weniger von der Welt. Und ein solches Leben ist es wert, unser Leben umzustellen. Wie lange wollen wir noch über alles informiert sein? Hip sein, den neuesten Trend kennen, den neuesten Trend leben. Aber wenn es um das Reich Gottes geht, dann haben wir nur Lehre anzubieten. Ja, ich könnte da ein tolles Buch empfehlen. Und ein Traktat hätte ich auch noch. Und ein Skript von meinem Pastor könnte ich dir auch noch geben. Und ja, komm doch mal in unseren Gottesdienst. Hey, das ist richtig cool. Ne? Aber da gibt es Nöte, die auf diese Weise nicht gelöst werden. Und wir hoffen, dass sie ja niemand adressiert. Es gibt Gemeinden, die im Fernsehen sind, die tun die Rollstuhlfahrer mittlerweile nach hinten buxieren, dass man sie ja nicht sieht, weil das erweckt ja ein negatives Image. Ne? Das ist schlimm. Das ist kein Sieg, wenn wir die hässlichen Sachen einfach auf die Seite schieben. Wir müssen vor unseren Augen sein. Das ist keine Anklage, das ist eine Herausforderung, wo wir sagen müssen, wir sollten nicht eher ruhen, als bis diese Dinge wirklich passieren. Ich möchte abschließen, wenn du dir mal die Helden Gottes anguckst, die absoluten Cracks, dann wirst du eins feststellen, die meisten von ihnen waren Freaks. Einseitige Typen, verschroben, spinnert, haben nicht so richtig in die Welt reingepasst. Aber sie haben eins gehabt, Vollmacht. Ich weiß noch, wir hatten Dennis Bellcomb mal bei uns zu Hause. Wir haben eine Konferenz vor vielen Jahren mit ihm gehabt. Dennis Bellcomb hat Millionen, aber Millionen Bibeln nach China reingeschmuggelt. Als China noch komplett dicht war, hat er eine der größten Organisationen aufgebaut, war selber mehrfach drin. Wir waren zweimal in Hongkong auch bei ihm. Und das war, der Mann war menschlich, der war ein Wrack. Also was Emotionalität anbelangt. Wir saßen am Frühstück. Am Frühstück hat er schon seinen Laptop neben sich stehen gehabt und hat E-Mails geschrieben und gelesen. Wenn du mit ihm kommunizieren wolltest, hat sein Assistent gesagt, mach das am besten über E-Mail. Dann saß er da und schrieb und tippte und wir haben unseren Kaffee getrunken. Dann lief so ganz langsam ein ganz dicker grüner Popel aus seiner Nase. Ich muss es einfach so erzählen. Ne? Und ich saß da, kriegte immer größere Augen. Und habe nur noch darauf gewartet, dass er so macht. Und hat es überhaupt nicht gemerkt, als weitergemacht. Ne? Dann stößt ihn sein Assistent so an. Es war zum Lachen. Aber hinterher habe ich gedacht, ja. Ich meine, der Mann war menschlich. Den konntest du nirgendwohin mitnehmen. Der konnte auch mit keinem Menschen groß was anfangen. Ich weiß noch, wir waren mit ihm bei Peter Wenz. Dann am Sonntag. Peter wollte ihn auch mal haben. Und Peter kommt zu ihm hin und spricht mit ihm. Ne? Und normal ist das so, dass dann ein Prediger so, man postet so ein bisschen rum. Und der Peter schwätzt ihm und dann sieht er dort drei Chinesen in der Ecke stehen. Er schiebt ihn regelrecht auf die Seite und rennt zu diesen Chinesen hin und fängt sofort an, in fließendem Mandarin mit denen zu sprechen. Peter stand da und ich habe gesagt. Aber das sind die Leute, ich sage jetzt nicht, wir müssen solche Popelfreaks werden oder sowas, aber der Mann hat Vollmacht gehabt, der hat Resultate. Ich meine, Reich Gottes ist durch ihn gebaut worden in einer Weise, wie es niemand von uns dort geschafft hat. Selbe David Hogan. Ich meine, hey David Hogan, wir haben ihn ja fünfmal hier gehabt, ich war dreimal in Mexiko, wir haben uns so viel über ihn aufgeregt. Bernhard war dabei, menschlich unmöglich der Typ. Aber das Reich Gottes ist gebaut worden durch ihn in einer unglaublichen Weise dort und wird es immer noch, ne? Ich habe neulich eine Geschichte gelesen in einem Buch. Smith Wigglesworth war ja einer der größten Heilungsevangelisten im vorletzten Jahrhundert in England. Und er war genauso so ein völlig verschrobener Typ. Eines Tages kam Lester Sumrall, der mittlerweile auch schon gestorben ist, ein bekannter Prediger in den USA, zu ihm. Und er wollte in sein Haus reinkommen und er hatte die New York Times unter dem Arm. Und Smith Wigglesworth guckt ihn an und sagt, du darfst reinkommen, aber deine Zeitung bleibt draußen. So, das sind so Krassheiten, wo wir denken, Aber wenn du dir das gehäuft anguckst, dann stellst du eins fest, viele von uns sind so krass gegenüber der Welt. Ja? Wir haben so einen Stapel Zeitungspapier und alles Mögliche unter den Armen. Wir wissen alles, was in der Welt losgeht. Wir sind gut informiert. Wir wissen, wie man mit Menschen umgeht. Wir wissen, wie man sich in Pose bringt. Wir sind nice, wir sind polite, wir sind toll. aber wir wissen nicht, wie man einen Kranken heilt. Wir wissen nicht, wie man ein Wunder hervorbringt, wenn man es braucht. Und ich habe mir gesagt, ich möchte lieber dort abnehmen und auf der anderen Seite zunehmen. Und ich bin mehr denn je überzeugt, dass es mit einer gewissen Einseitigkeit einhergeht. Und die erschreckt viele von uns. Wir möchten ja so gerne ausgewogen sein. Wir möchten so gerne akzeptabel und respektabel sein. Wir möchten es mit jedem können und es auch jedem recht machen und überall nur der Nette sein. Aber guck dir mal Jesus an. Er war das auch nicht. Und ich glaube, dass wenn du wirklich in diese Richtung gehen möchtest, dann bedeutet es auch einen Schritt in gewisse Extreme hinein, ohne jetzt völlig abgedreht zu sein. Aber es bedeutet, dass du für bestimmte Dinge, wo dein Herz jetzt noch weich und weit ist, dass du dein Herz hart machst. Und das wirkt auf dein Umfeld eher verschroben. Aber dein Herz ist dafür enorm weit und weich für das, was Gott tun will. Und dann kannst du vielleicht nicht mehr sagen, wer jetzt in der Champions League auf welchem Platz der Tabelle ist, aber du kannst sagen, im Namen Jesus steh auf und wandle. Es ist eine Zeit, dass wir zu einer heiligen Einseitigkeit finden und unser Herz hart gegen die Dinge dieser Welt machen und weich gegen Gott machen. Ich möchte mit diesem Vers abschließen in 2. Timotheus 3, 5 und 7. Da heißt es, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens. Sie haben den Schein eines gottgegebenen Lebens. Paulus redet hier von Christen, die einen äußeren Schein haben. Aber seine Kraft verleugnen sie. Das muss nicht unbedingt offensiv geschehen, dass ich sage, ich habe eine Theologie. Nein, Wunder gibt es heute nicht. Aber auch wenn ich in meinem Leben kein Wunder hervorbringe, verleugne ich die Kraft Gottes. Passiv. Und dann ist dieser Satz, der hat mich immer schon sehr berührt, die immer lernen und können nie zur Erkenntnis kommen. Freunde, wir haben heute im 21. Jahrhundert einen Zugang zu Informationen wie nie zuvor. Durch das Internet, Konferenzen, MP3-Downloads. Wir können uns Wissen aneignen, das gab es noch nie. Aber die Frage ist, was bewirkt all das Wissen in dir? Bringt es Frucht oder bläht es dich nur auf? Führt es zu einer Erkenntnis, die auch Frucht bringt, oder ist es nur, okay, wann ist die nächste Konferenz? Ich brauche wieder mal einen neuen Kick hier für meine Venen und meine geistliche. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns dem ganz neu aussetzen. Ich möchte noch mit euch beten. Vielleicht kann Lisa ein bisschen, ist Lisa noch da oder ist sie schon? Guck's mal, okay. Vater, wir möchten dich jetzt einfach bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst. Jesus, wir spüren einfach diesen Schmerz in uns, wo wir merken, dass wir so weit weg sind von dir. Wir wissen so vieles von dir. Wir haben die korrekte und richtige Theologie im Kopf. Wir haben den Mut, Hände aufzulegen, den Mut auch für Dinge zu beten. Aber unsere Herzen sind vollkommen weg von dir. Jesus, ich bete, dass du uns heimsuchst, wirklich heimsuchst. Heiliger Geist, ich möchte beten, dass du diese Botschaft zu unserem Herzen bringst. Ich bete, dass du zu jedem Einzelnen hier im Raum sprichst. Was sind die Dinge, zu denen unser Herz weit, weit, weit geöffnet ist? Was ist das, das wir überhaupt nicht als etwas Gefährliches oder als Sünde ansehen und was uns trotzdem total von dir wegbringt? Jesus, zeig uns, wem leihen wir tagtäglich unser Ohr und unser Auge. Jesus, wir sehen uns, dahin zu kommen, wo du warst. Du warst so oft in der Stille vor dem Vater. Du bist so oft geflohen, wo riesige Menschenmengen auf dich gewartet haben, dass du predigst und heilst. Und die Bibel sagt, dass du in die Stille, in die Wüste, in die Einsamkeit gegangen bist. Jesus, lehr uns aus den vor den Forderungen, die Welt an uns hat, den Umtriebigkeiten, wo wir denken, jetzt müssen wir da sein, hinauszugehen in die Stille und auf dich zu warten. Vater, wir bekennen vor dir, wir können das nicht machen. Wir bekennen vor dir, dass wir so tief eingegraben sind in diesen Gewohnheiten. Wir liegen gefesselt am Boden wie Gulliver. Jesus, wir beten, dass du kommst und diese Fesseln löst, dass du sie sprengst. Fang du an, heute Abend zu uns zu reden, Jesus. Lass uns die Türen sehen, die du heute Abend aufschließen wirst, wo wir aus Gefängnissen herauskommen. Lehr uns, in die Freiheit des Geistes hineinzukommen. Jesus, wir möchten keine Kirche sein, die Gold und Silber hat, aber nicht mehr sagen kann, im Namen Jesu steh auf und wandle. Wir sehnen uns nicht nach Wundern um der Sensation willen, um groß zu sein, um anzugeben, um unseren Ego-Trip damit zu erfüllen. Wir sehnen uns nach Zeichen, Wundern, Jesus, weil sie dich verherrlichen, weil es dein Reich ist. Du hast gesagt, wenn ich unter euch durch die Kraft Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus, wir sollen beten, dein Reich komme. Wir wollen, dass dein Reich sich manifestiert mitten unter uns. Wir wollen in dieser Stadt sehen, in dieser Region, in diesem Land sehen, das Reich Gottes für die Millionen Menschen, die dich noch nicht kennen, sichtbar wird. Vater, wir wollen, dass Menschen wieder erschüttert werden. Wo sie über dein Wort vielleicht lachen, über dein Predigen lachen, aber wo sie erschüttert sind, wenn sie deine Kraft wirken sehen. Jesus, wir wollen wieder Konfrontation sehen, dass dein Wort konfrontiert, weil es durch die mitfolgenden Zeichen und Wundern begleitet wird. Dass niemand mehr sagen kann, ich habe da eine Entschuldigung. Jesus, wir wissen auch, dass es für uns dann heiß werden wird. Wir wissen, dass Wunder und Zeichen auch Verfolgung auf den Plan bringen. Vater, aber wir wollen nicht mehr länger in dieser netten, freundlichen Neutralität leben, wo wir als nette Haus- und Streicheltiere angesehen werden, nette Menschen. Jesus, wir wollen wieder der Stein im Schuh der Gesellschaft werden, der Stein, der drückt und der piekt. Aber ein Stein, der auch Millionen dazu bringen wird, dass sie zu dir finden. Das ist eine Ernte, Jesus, auf die du wartest. Das ist ein Teil deiner Braut, der noch nicht angekommen ist bei dir. Und wir sind dein Leib und du möchtest, dass wir gehen an deiner Stelle. Herr, wir möchten gehen, aber wir möchten in deiner Kraft und Vollmacht gehen. Fordere uns bitte heraus, Jesus.